Ich hätte ja witzigerweise singen lassen, müde bin ich, geh zur Ruhe. Ich hoffe, dass Sie trotz Ihres Ausfluges heute Nachmittag noch mit mir einen großen Ausflug in das Wort Gottes unternehmen wollen. Und ich möchte Ihnen heute Abend, nachdem wir auch die anderen Apostel gehört haben, etwas darstellen aus der schwer verständlichen Weisheit des geliebten Bruders Paulus, der ja ein Zeltmacher, ein Zeltweber war. Und zwar möchte ich sprechen anhand von 2. Korinther 5 über das Thema des Sterbens. Obwohl es in Hebräer 2 heißt, dass wir zwar ein ganzes Leben lang wie Sklaven der Todesfurcht unterworfen waren, heißt es doch dann aber auch, dass Jesus, der durch seinen Tod dem die Haltekraft und Macht genommen hat, der bis zu seiner Auferstehung die Vollmacht über den Tod hatte, dem Teufel, und uns auf diese Weise aus der Todesfurcht befreite. Umso erstaunlicher ist es, dass eigentlich in der christlichen Gemeinde über dieses Thema entweder nur am Grab oder am Toten Sonntag gepredigt wird. Es ist ein Tabuthema. Man verdrängt ja heute gerne diesen Gedanken des Todes oder des Sterbens. Freilich, wir werden sehen bei dem Text des Apostels Paulus, dass auch er mit Seufzen an den Prozess des Sterbens denkt. Nicht mit Frohlocken, zunächst einmal mit Seufzen, aber ohne Todesfurcht zu haben. Nun möchte ich den Text lesen aus 2. Korinther 5, 1 bis 10, wenn Sie vergleichen. Achten Sie bitte auf die Änderung in Vers 3, wie sie heißt nach den besten Texten des Grundtextes. Denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir einen Wohnbau aus Gott, ein Haus nicht mit Händen bereitet, ein ewiges in den Himmeln. Denn in diesem, das heißt in diesem Zelte oder in diesem Zustand, freilich seufzen wir, weil wir uns danach sehnen, mit unserer Behausung aus dem Himmel überkleidet zu werden. Wenn wir auch als Entkleidete nicht nackt erfunden werden. Merkwürdig. Wenn man sich entkleidet hat oder entkleidet worden ist, ist man doch nackt. Es sei denn, jemand gibt einem einen Morgenrock. Ein Gewand, das man für die Nachtzeit darüber wirft. Denn wir freilich, die in dem Zelte sind, das ist das Leibeszelt, seufzen beschwert oder seufzen belastet, weil wir lieber nicht erst entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit das Sterbliche verschlungen werde vom Leben. Der uns aber eben hierzu ausgerüstet hat, ist Gott, denn er hat uns auch das Angeld oder das Unterpfand des Geistes gegeben. Und darum wird er uns ja auch auferwecken, um seines innewohnenden Geistes willen. Römer 8, 11. Vers 6. So sind wir nun allezeit guten Mutes und wissen, solange wir unsere Heimat in dem Leibe haben, sind wir fern der eigentlichen Heimat, weg vom Herrn. Denn durch Glauben wandern wir durch das Leben und nicht durch Schauen. Wir sind aber frohgemut und haben sogar Wohlgefallen daran, aus der Leibesheimat auszuwandern und sofort in die Heimat beim Herrn einzuwandern. Darum setzen wir unsere Ehre darein, ob wir nun schon daheim sind, beim Herrn, oder noch in der Fremde, fern der Heimat, ihm wohlzugefallen. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden. Ich habe diesen Text langsamer gelesen, denn es ist ein schwieriger Text, bei dem wir manches erklären müssen. Aber das ist ja der Wille Gottes, dass wir in den ganzen Reichtum seines Wortes hineinkommen und hineinwachsen in seinen ganzen Willen und in die volle Erkenntnis seiner Heilswege. Hier wird vom Auswandern des Zeltbewohners gesprochen nach dem Abbruch seines Leibeszeltes. Und wir haben ja drüben in der Bibelstunde in 2. Petrus 1 gehört, dass Petrus nach einer persönlichen Offenbarung des Herrn wusste, dass er nun bald aus dem Leibeszelt auswandern werde. Und solange er in diesem Zelte wäre, so sagte er, wollte er die Gemeinden befestigen, gründen, stärken, kräftigen. Das Sterben ist also das Auswandern des Zeltbewohners nach dem Abbruch des Zeltes. Dazu möchte ich wenigstens ein Gotteswort lesen. Es gibt mehrere, und zwar aus Hiob 4, Vers 17 bis 21. Siehe, glückselig der Mensch, den Gott straft. So verwirft denn nicht die Züchtigung des Allmächtigen. Denn er bereitet Schmerz und verbindet. Er zerschlägt und seine Hände heilen. Die Wunden, die er geschlagen hat. In 6 Drangsalen wird er dich erretten, und in 7 wird dich kein Übel antasten. In Hungersnot erlöst er dich von dem Tode und im Kriege von der Gewalt des Schwertes. Entschuldigung, ich habe mich hier verlaufen. Hiob 4, 17 bis 21. Also habt Geduld mit mir, ich werde alt. Sollte ein Mensch gerechter sein als Gott, oder ein Mann reiner als der, der ihn gemacht hat. Siehe, auf seine Knechte vertraut er nicht, und seinen Engeln legt er Irrtum zur Last. Nicht Sünde, Irrtum. Seine Knechte sind also seine Engel. Wie viel mehr denen, die in Lehmhäusern wohnen, deren Grund im Staube ist. Wie Motten werden sie zertreten. Von Morgen bis Abend werden sie zerschmettert. Ohne dass man es beachtet, kommen sie um auf äonisch, nicht auf ewig. Ist es nicht so, wird ihr Zeltstrick an ihnen weggerissen, so sterben sie und nicht in Weisheit. Ich werde hier immer erinnert, wie ich einen CVJM leitete und wie wir in der Nacht einen anderen überfallen haben, der in der Nähe eines Heldenfriedhofs zeltete, und wie wir dann den Burschen aus dem anderen CVJM die Zeltflöcke herausgezogen haben und die Zelte über ihnen zusammenfielen. Ja, so ist es. Wenn wir sterben, die Zeltflöcke werden herausgerissen und das Zelt bricht zusammen. Und dieser Zeltabbruch wird im Text des Paulus auch als ein Entkleidetwerden geschildert, weil das Zelt, das Leibeszelt, eben wirklich mit einem Zelt zu vergleichen ist. Es hat Knochen, wie die Zeltflöcke, es hat eine Haut, wie das Zelttuch, und es hat Muskeln, wie die statik bewirkenden Zeltstangen oder Spangen. Insofern ist unser Leib vergleichbar mit der Stiftshütte. Wir werden dann noch darauf zu sprechen kommen. Und dieses Entkleidetwerden, das Abgebrochen des Leibeszeltes, ist dann auch das Auswandern in die eigentliche Heimat zum Herrn. Und die Frage ist eben, werden wir, nachdem wir entkleidet worden sind, nackt erfunden oder nicht? Wie geschieht das? Freilich, eines wird aus dem Text auch klar. Lieber wäre Paulus das überkleidet werden. Das heißt also, er hat die alten Kleider noch an und bekommt die neuen herrlichen Gewänder unmittelbar darüber gestülpt. Er braucht sich gar nicht erst auszuziehen. Er braucht gar nicht erst entkleidet zu werden. Und das ist nichts anderes als das, was wir die Verwandlung der letzten noch lebenden Gemeindegeneration nennen, die Auferstehung der Toten in Christo und ihre Entrückung dem Herrn entgegen in die Luft. Ich möchte wenigstens eine der beiden Stellen lesen, und zwar aus 1. Korinther 15, Vers 51 und folgende. Und bedenken Sie bitte, Hoffnung reinigt uns. Und es ist ein Trick des Satans, dass in den Gemeinden so außerordentlich wenig vom Hoffnungsgut der Gemeinde Jesu Christi und des Wortes verkündigt wird. Dadurch raubt man der Gemeinde einen elementaren Anlass zur Reinigung. Wer die Hoffnung hat, ihm dem Christus gleich zu sein, der reinigt sich, gleich wie er selbst rein ist. Nun also 1. Korinther 15, 51 folgende. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen. Das Sterben ist so etwas wie ein Entschlafen für die, die zurückbleiben. Es ist, als ob er schläft, der da liegt und abgeschieden ist. Wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, bei einem Anblick der Augen, nämlich wenn wir ihn sehen, wie er ist, bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen. Und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wieder ist vom Anziehen die Rede. Dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in den Sieg hinein. Was ist das Überkleidetwerden mit dem neuen Leib der Herrlichkeit, der dem Leibe Christi gleichen wird, in vollkommener Schönheit? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Wo ist, o Tod, dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Bis hierhin, das freilich wäre Paulus lieber, das überkleidet werden. Vers 2 noch einmal aus 2. Korinther 5. Denn in diesem Zelte freilich seufzen wir, weil wir uns danach sehnen, mit unserer Behausung aus dem Himmel überkleidet zu werden. Und Vers 4, weil wir lieber nicht erst entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit das Sterbliche verschlungen werde vom Leben. Hier wieder der gleiche Ausdruck. Verschlungen ist der Tod in den Sieg. Die endzeitliche Verwirklichung des Lebenssieges Jesu Christi, der angebrochen ist mit seiner Auferstehung, bleibt das Ziel der Gemeinde Jesu Christi, nicht das Fortleben der Seele und das in den Himmel kommen und alle diese Dinge. Und Schlatter hat einmal gesagt, das Ziel der Ewigkeiten für die Gemeinde Jesu ist nicht in erster Linie, dass wir ewiglich psalmodieren, Krönlein tragen und Palmen schwingen, sondern dass wir mit dem Christus herrschen und alle seine Verheißungen mit ihm gemeinsam ausführen in den kommenden Äonen. Adolf Schlatter, einer der größten Theologen, nicht der Gegenwart, das ist unmöglich. Und zu diesem endzeitlichen Lebenssieg in seiner letzten Verwirklichung möchte ich doch auch noch lesen das bekannte Wort aus Philipper 3, Vers 20 bis 21. Denn unser Bürgertum ist in den Himmeln. Von dort erwarten wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter. Er wird unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten, bis hin zur Gleichförmigkeit mit seinem Leibe der Herrlichkeit. gemäß der wirksamen Kraft, mit der er vermag, sich auch das ganze Weltenall unterzuordnen. Das ist die Kraft, die er einsetzen wird bei der Umgestaltung unserer Leiber in seine Gleichheit und Schönheit, in den unverweslichen Leib Christi. Nun empfängt aber auch Paulus trotz seiner Bedenken und trotz seines Seufzens im Blick auf das Entkleidetwerden eine Entspannung. Und von dieser Entspannung hören wir in Vers 8 aus 2. Korinther 5. Er sagt dort: Wir sind aber frohgemut und haben sogar Wohlgefallen daran, aus der Leibesheimat auszuwandern und, zu ergänzen ist, sofort in die Heimat beim Herrn einzuwandern. Das sagt ein Mann, der darin Erfahrung hat. Er war nämlich einmal an der Schwelle des Todes und er wusste nicht, ob er noch im Leibe war oder schon außerhalb des Leibes. Er ist aber in diesem Zwischenzustand entrückt worden in den Himmel Gottes, in das Paradies Gottes und hat dort gewaltige Offenbarungen erhalten und Worte gehört, die der Mensch nicht sagen kann und nicht sagen darf. Er hätte das Lied aus vollem Herzen mitgesungen: Ich hab von Ferne, Herr, deinen Thron erblickt und hätte gerne mein Herz vorausgeschickt und hätte gerne mein müdes Leben, Schöpfer der Geister, dir hingegeben. Ja, es ist wahr, ein Mann, der solches erfahren hat, offensichtlich bei einer Steinigung, am Rande des Todes, an der Schwelle des Todes. Ein solcher Mann hat Lust, abzuscheiden und bei Christo zu sein. Und ich möchte doch diese Stelle lesen, wo er davon spricht. Ich bin mir im Klaren, dass man das von einem jungen Menschen nicht verlangen kann. Der sollte zunächst einmal Freude am Leben haben. Und wenn ein junger Mensch sagt, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christo zu sein, das nehme ich ihm nicht ab. Und ich sage euch ehrlich, ich lebe auch noch gerne, trotz meiner Konstruktionsfehler, die ich habe. Aber es ist gut, wenn man sich vorbereitet, auch vom Worte Gottes her, auf dieses Einziehen in die Heimat bei dem Herrn. Nun das Wort des Paulus. Philipper 1 von Vers 21. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleische mein Los ist, das ist für mich der Mühe wert. Doch was ich erwählen soll, weiß ich nicht. Eigentlich heißt dieser Vers, wenn auch das Leben im Fleisch Frucht der Arbeit bedeutet, nämlich der Arbeit für Jesus, so weiß ich doch nicht, was ich erwählen soll. Ich werde aber von beidem bedrängt, indem ich einerseits Lust habe, abzuscheiden und bei Christus zu sein, zusammen mit dem Christus. Denn es ist weit besser. Das Bleiben im Fleische aber ist notwendiger um euretwillen. Und in diesem Wissen weiß ich, wie ich mich entscheiden soll. Und dass ich bleiben und mit und bei euch allen bleiben werde zu eurer Förderung und Freude im Glauben. Das ist notwendiger. Das wendet eine Not der Gemeinden. Und so verzichtet er auf die große Freude einzuwandern in die eigentliche Heimat beim Herrn, worauf er Lust gehabt hätte. Nun müssen wir allerdings fragen, was ist das denn, wenn es heißt, wenn wir entkleidet werden, werden wir doch nicht nackt erfunden, sondern wir haben dann auch, wenn wir in die Heimat bei dem Herrn eingewandert sind, Möglichkeiten, uns zu entfalten und ihm wohlzugefallen. Vers 9. Darum setzen wir unsere Ehre darein, ob wir nun schon daheim sind beim Herrn oder noch in der Fremde fern der Heimat, ihm wohlzugefallen, hier oder dort. Und da müssen wir wirklich sagen, wir können nicht in die Lehre einstimmen, die das sagt, nach dem Sterben eines Christen ist zunächst einmal alles aus, er versinkt in den Todesschlaf, in eine Art Seelennarkose bis zur Auferstehung. Ein Schlafen, ein Dahindämmern, eine Bewusstlosigkeit. Da könnte man ja dann nicht zusammen mit dem Herrn sein, nicht ihm wohlgefallen. Da könnte Paulus auch nicht sagen, ich habe Lust abzuscheiden und unmittelbar und sofort bei Christus zu sein. Und darauf, auf dieses sogenannte Fortleben der Persönlichkeit, der Geistseele, einige Hinweise. In Hebräer 11 werden uns die Heiligen des alten Bundes gezeigt, die beim Tode Jesu eine bessere Auferstehung erfahren haben. Und es wird dort gesagt, sie seien wie eine Wolke von Augenzeugen, die uns umlagert und die uns zuschauen bei unserem Wettkampf, gleich ob sie nun beim Tode Jesu auferstanden sind oder noch nicht. Denn es gibt auch Heilige des alten Bundes, die diese bessere Auferstehung noch nicht erlitten haben oder erfahren haben. Noch klarer ist das Wort Matthäus 10, 28. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können, obgleich sie den Leib töten. Das ist doch ein klares Wort unseres Herrn Jesus, dass die Geistseele nicht in den Tod geht. Und als die Sadduzäer den Herrn Jesus einmal versucht haben, die ja weder an eine Auferstehung noch an Engel noch an ein Fortleben nach dem Sterben glaubten, da hat er ihnen gesagt, ihr lest die Schriften nicht richtig, ihr kennt weder die Schriften noch die Kraft Gottes. Wenn Gott sich den Gott Abrahams und Isaaks nennt, dann ist das ein Beweis für das Fortleben dieser Männer. Denn Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Er würde sich niemals Gott Abrahams nennen und Gott Isaaks, wenn diese nicht in seiner Wirklichkeit fortleben würden. Zwar nicht nackt, sondern überkleidet mit einem Zwischengewand. Oder denken Sie an Hiobs doppelte Wiedererstattung nach seinem Leiden. Er hat das Kleinvieh, die Kamele und die Eselinnen, eine riesige Herde von Tieren, im Verhältnis 1:2 wiedererstattet bekommen. Also beispielsweise statt 1000 Kamele 2000. Aber seine gestorbenen 3 Töchter und 7 Söhne hat er nicht im Verhältnis 1:2 wiederbekommen. Er bekam nur 3 neue Töchter und 7 neue Söhne, 1:1. Warum? Weil die Gestorbenen für Gott leben. Und wenn es in Römer 14 heißt, Jesus Christus will über Tote und Lebendige der Herr sein, dann hat das absolut keinen Sinn, wenn diese Toten kein Fortleben haben. Ich möchte dazu einmal aus der Wuppertaler Studienbibel lesen. Sehr wesentlich ist Römer 14, 7 bis 9. Es gibt genauso ein dem Herrn sterben, wie es ein dem Herrn leben gibt. Ein dem Herrn sterben kann schwerlich in der Katastrophe einer gänzlichen Auslöschung oder einer Versenkung in ein bewusstloses Schattendasein bestehen. Der Apostel zeigt uns darum auch sogleich, dass Jesus durch sein eigenes Sterben und Auferstehen der Herr über die Lebenden und die Toten ist. Die Toten müssen also so lebendig sein, dass Jesus eine königliche Herrschaft über sie ausüben kann. Paulus versichert uns, dass wir dem Herrn gehören, ob wir irdisch leben oder leiblich sterben. In 1. Korinther 12 wird uns gesagt, dass wir als glaubende Glieder am Leib des Christus geworden sind. Ist es denkbar, dass dem Herrn ständig Glieder durch den leiblichen Tod entrissen werden? In Römer 8 hat der Apostel mit tiefem Jubel gerühmt, dass nichts uns von der Liebe Gottes in Christus Jesus trennen kann. Und er hat dabei ausdrücklich auch den Tod genannt, als eine Macht, die dieses nicht vermag. Und deshalb sagt Paulus, abscheiden und bei Christus zu sein. Das ist sein Ziel, das möchte er gerne. Nun möchte ich aber etwas über diesen eigenartigen Wartesaal sagen, über diesen Zwischenzustand und Wartestand bis zur Auferstehung, also zwischen unserem Sterben und der Auferstehung. Liebe Geschwister, ärgern Sie sich nicht über das, was ich sage. Hören Sie erst einmal in Ruhe zu. Ich habe die Dinge doch sorgfältig nachgeprüft. Natürlich bleibt die Auferstehung das große Ziel der ganzen Gemeinde, das große Ziel von einem jeden von uns. Dieses eingeführt werden in die Christusgleiche Herrlichkeit. Und doch gibt es ein entkleidet werden, ohne nackt erfunden zu werden. Ich möchte doch noch einmal die Verse lesen aus 2. Korinther 5, Vers 2 bis 3. Denn in diesem Zelte freilich seufzen wir, weil wir uns danach sehnen, mit unserer Behausung aus dem Himmel überkleidet zu werden, wenn wir auch als Entkleidete nicht nackt erfunden werden. Und Vers 9, da bringen wir unsere Ehre darein, ob wir nun schon daheim sind beim Herrn oder noch in der Fremde, ihm wohlzugefallen. Wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Ich möchte nur eine Stelle lesen, die etwas sagt von diesem Zwischengewand. Im griechischen Grundtext steht da Stola. Eine Stola ist eine Art Molkenmantel, den man sich schnell überwirft, weil draußen jemand klingelt. Wenn man da aus dem Bad kommt, nein, da muss man sich schnell eine Stola überwerfen. Und viele Ausleger, auch Bruder Heinz Schumacher, sind der Meinung, dies ist eine glänzende Lichthülle, die die Geistseelen derer, die noch der Auferstehung entgegenharren, umkleidet. Und zwar aus Offenbarung 6, Vers 9 bis 11. Und als das Lamm das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, welche geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Das muss nicht unbedingt die Gemeinde sein. Denn das Wort Gottes, das Zeugnis der Auserwählung, ist auch Israel anvertraut. Wir werden das dann noch sehen, denn sie schreien nach Rache. Während die Glieder der Gemeinde sagen wie ein Stephanus hinsichtlich ihrer Feinde, die sie töten, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Aber wir wollen hier einmal denken an zum Beispiel an die 6 Millionen ermordeter Juden. Der Altar, von dem hier geredet ist, ist der reale, überaus wirkliche Altar in der wesenhaften Hütte des Himmels, im Tempel Gottes. Und das sind keine Sprachfiguren und Bilder, sondern das ist ein Tempel Gottes in ewiger Realität, in den Himmel. Und unter dem Rauchaltar sind nun die Seelen, wir können auch sagen die Geistseelen derer, die getötet waren, um der Auserwählung willen, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses willen. Lassen wir einmal stehen, wer das sein mag. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, bis wann, o Herrscher, bis wann, o Despot, der du heilig und wahrhaftig bist, richtest und rächst du nicht unser Blut an den See, an denen, die auf der Erde wohnen. Wer ruft dieses? Die Seelen der Getöteten unter dem Altar. Sie können also sprechen. Sie sind bei vollem Bewusstsein. Sie verfolgen den Heilsplan Gottes. Sie warten auf die Stunde der Abrechnung und des Gerichtes und ihrer Erlösung und Auferstehung. Und es wurde ihnen einem jeden eine weiße Stola gegeben, ein weißes Gewand, lichtglänzend. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet sein würden, die ebenso wie sie getötet würden. Das ist ja, meine ich, ein klares Wort aus dem Wort Gottes über diesen Zwischenzustand zwischen Sterben und Auferstehung. Nun wollen wir aber einmal diese beiden Eckpunkte genauer vergleichen. Da haben wir auf der einen Seite das Zelt, das Leibeszelt. Kein lustiges Pfadfinderzelt, sondern ein Zelt voller mancher Not, das immer wieder weiter wandert durch die Zeit. Und auf der anderen Seite haben wir einen Wohnbau, einen Tempel, den Gott uns zur Verfügung steht, einen Bau aus dem Himmel von Gott. Zunächst einmal zu dem Zelt, und die Charakteristika dieses Zeltes sind Wanderung, Verfall, Abbruch. Und Paulus, der Zeltweber, wusste genau, was er in dieser Materie zu sagen hatte. Hebräer 11, 8 bis 11 dazu, zu diesem Zelte. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Durch Glauben hielt er sich auf in dem Lande der Verheißung wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, welche Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Bis hierhin. Auch dieses Wort aus der Zeit der Patriarchen gibt uns ein Modell zum Zelt und zur kommenden Wohnstadt. Das Zelt unseres Leibes ist zu vergleichen mit der Stiftshütte. In Johannes 1, Vers 14 steht das wunderbare Wort: Das Wort ward Fleisch und zeltete unter uns. Er nahm den Leib der Sünde und des Todes und Fleisch und Blut der Brüder an. Das ist sein Leibeszelt. Wie habe ich mich gefreut, als ich in einer englischen Übersetzung las: He tabernacled among us. Er schlug das Tabernakel, die Stiftshütte seines Leibes, in unserer Mitte auf. Und diese Stiftshütte hat einen Vorhof, ein Heiligtum und ein Allerheiligstes. Auch die Trinität unserer Person, bestehend aus Geist, Seele und Leib. Da haben wir den Vorhof des Leibes mit dem Vorhang des Fleisches, Hebräer 10, 20. Und dort sind die Stangen, 60 Stangen, 48 Bretter und Zeltdecken daran befestigt. Auch über dem Heiligtum selbst liegen Zeltdecken. Und dieses alles zeigt uns die Organisation unseres Leibes, der ja Knochen hat, der ja Muskeln hat und der eine Haut hat. Die Haut ist ja ein Organ. Das ist der Leib. Dann käme die Seele, die dem Heiligtum vergleichbar ist. Dort im Heiligtum stand der goldene, siebenflammige Leuchter, den man schauen konnte und der uns die Fülle des Wortes und des Geistes Gottes vorbildet. Dort war der Tisch der Schaubrote, die die Priester essen konnten. Es hat alles etwas mit den Sinnen unserer Seele zu tun. Und dort war der Rauchaltar, auf dem man Räucherwerk verbrannte, ein Bild für die Gebete, und diesen Duft konnte man riechen. Und da kann man nur sagen, zu unserer Seele: schmecke doch und sehe, wie freundlich der Herr ist. sehen, hören, betasten, schmecken, das ist typisch für die Seele im Heiligtum. Und dann käme das Allerheiligste des Geistes, dort wo die Bundeslade des Wortes steht, dort wo die Schekina Gottes in ihrer Herrlichkeit auf dem goldenen Deckel der Bundeslade erscheint, der deshalb der Thron Jehovas genannt wurde. Und das Allerheiligste wurde genannt der Sprachort, weil dort Gott geredet hat. Eine Lebensoffenbarung Gottes im Heiligen Geist durch die Wiedergeburt gibt es zunächst nur in unserem Geist. In Römer 8 steht das wichtige Wort: Der Heilige Geist bezeugt uns, dass wir Kinder Gottes sind, in Kooperation oder in Zusammenarbeit mit unserem Geiste. Zunächst einmal wird unser Geist erneuert. Dann soll auch die Seele in den Lichtesbereich hineingezogen werden, vorausgesetzt, dass die Seele sich wieder dem Geiste unterordnet, dem erneuerten Geiste, der erneuert ist durch den Heiligen Geist. Und auch der Leib sollte dann schließlich Gott zur Verfügung stehen, als eine Stiftshütte, als ein Tempel. Das ist die Dreieinheit des Leibes, auch des Leibes Jesu Christi. Dazu möchte ich doch noch zwei Stellen aus den Sprüchen lesen. Und zwar ist das einmal Prediger 12, Vers 6. Denn der Mensch geht hin zu seinem ewigen Hause. Auch hier hören wir schon etwas von dem Haus, das uns bereitet ist. Und die Klagenden ziehen umher auf der Straße. Ehe zerrissen wird die silberne Schnur und zerschlagen die goldene Schale unseres Hauptes. Aber auch zerrissen die silberne Schnur. Die Juden haben gesagt, diese silberne Schnur, das ist die Dreieinheit aus Geist, Seele und Leib. Und diese silberne Schnur bleibt noch eine gewisse Zeit zwischen der abgeschiedenen Geistseele und dem sterbenden Leibe vorhanden, weshalb es ja so viele Schwellenerlebnisse von Menschen gibt, die klinisch tot waren, und weshalb das Wort Gottes auch verbietet, Tote zu befragen. Und die andere Stelle, Prediger 4, 12, eine dreifach geflochtene Schnur zerreißt nicht so schnell. Das ist schon ein gewaltiger Prozess, der dazu führt, dass diese Einheit zwischen Geist, Seele und Leib zerreißt, bis die silberne Schnur zerreißt. Und nun zu dem anderen. Da ist das Haus aus dem Himmel in drei Ausdrücken von Paulus in 2. Korinther 5 gekennzeichnet. Oikos, das Haus, oikodome, das ist schon ein etwas größeres Haus, ein Gebäude, ein großes Gebäude. Und Euketerion, das ist eine Behausung im Sinne der Geistleiblichkeit. Der Tempel ist ja erst erbaut worden durch Salomo, den Friedensstifter. Und so dürfen wir sagen, der Tempel des kommenden Leibes der Herrlichkeit, der wird für uns auch die endgültige Ruhe Gottes bringen, sodass wir eingeführt werden in jene Ruhe Gottes, die dem Volke Gottes noch offen steht und bereit steht. Aber eines möchte ich für die Brüder sagen, die im Wort forschen, und für die Schwestern natürlich. Ich möchte einmal etwas zwischendurch sagen. Es sollte keine unmündigen Schwestern geben, die sich nur darauf verlassen, dass das ihr Mann ja alles macht. In der Bibel lesen und so. Und wenn er dann stirbt, dann sitzen sie unmündig in der Gemeinde Gottes. So ist das nicht gemeint mit der Unterordnung der Frau. Also studiert das Wort Gottes. Gut. In Judas 5 bis 8 wird von jenem schauerlichen Ereignis berichtet, dass Fürstentümer und Gewaltige der unsichtbaren Welt eingebrochen sind in die Menschenwelt und sich dort Frauen erwählten, in ähnlicher Weise, wie sich Gott die Maria erwählt hat. nur auf eine finstere Weise und in ihnen neues Leben zeugten. Jungfrauengeburt in einer anderen Art. Sie sind andersartigem Fleische nachgegangen, wird dort gesagt. Und die Erzeugnisse dieser Vermischung aus Geistern und Menschen waren die Giganten der Vorzeit, die Männer des Schem, das heißt die Männer der Zauberei und des Okkultismus. Die Titanen, die Dinge errichtet haben, vor denen unsere Archäologen heute noch die Köpfe schütteln und sagen, das konnten doch keine Menschen gebaut haben. Und da steht, ehe sie zu den Menschentöchtern eingingen, verließen sie ihr Euketerion. Und das heißt nicht nur ihr Fürstentum, sondern ihre Geistleiblichkeit. Denn Engel haben eine Geistleiblichkeit, so wie wir einmal eine Geistleiblichkeit haben werden. Also der kommende Tempel, der die Stiftshütte abgelöst hat, der das Zelt abgelöst hat, ist ein Bild auf unseren kommenden Leib, auf den Wohnbau, den wir von Gott erhalten werden. Dazu nur das schöne Wort des Herrn Jesus aus Johannes 14, 2 bis 3. Ich lese auch Vers 1. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubet an Gott, glaubet auch an mich. In dem Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben. Denn ich gehe hin, euch eine Bleibestätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit, wo ich bin, auch ihr seid. So dürfen wir also sagen, im Glauben, mein kommender Leib der Herrlichkeit aus Gott, der Christusgleiche Leib, steht für mich schon jetzt in diesem Augenblick bereit. Von Christus, dem Werkmeister Gottes, angefertigt. Nun möchte ich einmal die Frage stellen, gibt es überhaupt einen Zusammenhang zwischen der Stiftshütte und dem Tempel? Wo ist denn eigentlich die Stiftshütte geblieben, nachdem der Tempel, die Wohnung des Namens Gottes und der Ehre Gottes und der Schekina Gottes, der Lichteswolke Gottes, von Salomo erbaut worden war? Wir können das lesen in 1. Könige 8, 4. Dort wurden nämlich die Reste der Stiftshütte, was da noch übrig war, an Brettern und an Stützbalken und an Decken und Häuten und Vorhängen eingelagert in die Zellen des Tempels, in die Vorratszellen. Sie wurden dort eingemottet, so wie einmal unser Leib in die Erde gesenkt wird. Ein Bild für den Zwischenzustand. Aber eines aus der Stiftshütte kam mit hinüber in den Tempel und wurde dort im Dienste Gottes weiter verwendet. Das ist die Bundeslade. Die Bundeslade, ein Bild für unseren erneuerten Geist, der ja die Grundlage bildet für den Leib der Auferstehung. Und für die Identität der Persönlichkeit. Ich möchte einmal sagen, diese Geistseele, diese Bundeslade Gottes, erneuert vom Heiligen Geist, tragend das Wort des Lebens, wird mit allen Bauplänen und Grundkonzeptionen unserer Persönlichkeit hinübergenommen zu dem Christus. Die Merkmale unserer Person sind nämlich verankert in unserer Seele, nicht nur in unserem Geiste. Und wenn wir einmal von ihm angesprochen werden, auch vor seinem Richterstuhl, ich sage nicht gerne Preisrichterstuhl, denn es gibt nicht nur Preise, sondern es gibt auch Gericht und Feuer. Wenn wir einmal dort stehen werden, Auge in Auge dem Herrn gegenüber, dann werden wir wissen, wer wir sind. Wir werden uns und andere wiedererkennen. Unsere Person, unsere Persönlichkeit ist dort mit allen ihren Merkmalen. Sonst könnten wir vom Herrn überhaupt nicht verantwortlich gemacht werden. Und wenn er uns anspricht, um uns zu reinigen, würden wir sagen, tut mir leid, von dem du da redest, den kenne ich gar nicht. Von wem redest du denn da? Dass das so ist, sagt uns in aller Klarheit 1. Thessalonicher 5. Und diese Stelle wird leider bei der Diskussion dieser Frage in unseren Kreisen viel zu wenig beachtet. 1. Thessalonicher 5, 23 bis 24. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig. Und euer ganzer Geist und eure Seele und euer Leib werde tadellos bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und bis zur Ankunft und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, der wird es auch tun. Hindurch Bewahrung des Geistes, hindurch Bewahrung auch der Seele, es gibt keinen Seelentod, und auch schließlich des Leibes, dessen Material verwendet wird, um eingebaut zu werden in den neuen Leib der Herrlichkeit. Ich weiß nicht wie. Ich kann als Modell nur die Auferstehung des Leibes Christi sehen. Und jenes Wort, das die Heiligen des alten Bundes beim Tode des Herrn Jesus in ihren Felsengräbern in Jerusalem auferstanden sind. Sie lagen ja dort. Also das ist die Brücke. Die Brücke von unserer jetzigen Existenz in die kommende Existenz. Unsere Geistseele, die mit hinübergenommen wird aus dem Stiftszelt, aus dem Zelt, dass wir ausziehen, hinüber in den ewigen bleibenden Gottestempel, in das Haus, das wir vom Herrn empfangen werden und das da bleibend ist. In 4. Mose 33 werden die 42 Stationen aufgezählt, die Israel durchwandert hat, zwischen dem Auszug aus Ägypten und dem Eingehen in die vorläufige Ruhe Gottes in Kanaan. Es waren die Ruheplätze bei der Wanderung in der Wüste. Wenn Sie es nachzählen, bitte, da werden manche doppelt genannt. Die dürfen Sie natürlich nicht doppelt zählen. Auch Ramses, den Auszugsort, dürfen wir hier nicht mitzählen. Es ist ja kein Ruheort auf der Wanderung. 42 Stationen zwischen dem Auszug und der Ruhe Gottes, dem Eingehen in die Ruhe Gottes. Eigenartigerweise werden in Matthäus 1 von Abraham bis auf den Christus 3 mal 14, das heißt 42 Generationen erwähnt. Und wenn man das umrechnet, kommt man auf eine Generationenlänge von 47,6 Jahren. Also anders, als wir das normalerweise rechnen. Rechnen wir aber 42 Generationen vom Auftreten Christi an oder von der Geburt Christi, wie wir wollen, dann kommen wir auf den Zeitpunkt des Eingehens in die endgültige Ruhe Gottes mit der Wiederkunft Christi. Ich möchte einmal sagen, auf den mutmaßlichen Zeitpunkt. Ich will ganz vorsichtig sein. Und dieser Weg charakterisiert nun unseren ganzen Weg durch unser Leibesleben hindurch. Denn mit diesem Weg der Wanderung ist ja auch die Stiftshütte, das Zelt der Begegnung, mitgezogen. Die erste Station heißt Sukkot, Zelte, Zelte. Da erhalten wir das Zelt, so wie Psalm 139 von unserem embryonalen Werden sagt, im Mutterleibe: Du, o Gott, hast mich überkleidet, oder eigentlich, du hast mich überzeltet. Du hast mir das Leibeszelt gegeben. Sukkot, damit beginnt es. Und wie hört es auf? Mit dem Jordan, dem Todesstrom. Dem Todesstrom, der hinabfließt in das Tote Meer. Und dort sind zwei Stationen, die unser Sterben kennzeichnen. Bet Jesimot, Haus der Wüsteneien, und Abel Sittim, Vergänglichkeit der Akazien. Und die Akazien sind ein Bild für unsere Menschlichkeit. Für das Holz, aus dem wir geschnitzt sind. Vergänglichkeit der Akazien. Und alle anderen Stationen dazwischen mit ihren Namen zeigen etwas von der mühseligen Wanderung in dem Zelte dieses Leibes, die wir haben. Ich möchte doch einmal einige nennen. Einige dieser Namen, das sind Zelte, Versammlung, Lagerung, das Schlamm, Morast, Kot, Sumpf und Schilf. Da ist Dunkelheit, da sind Höhlen und Schluchten in diesem Leben. Berge, Wüsten und wilde Tiere, wilde Raubtiere. Ja, das meiste ist negativ. Da erfahren wir von Stationen, die heißen Ruinen und Trümmer. Wie vieles wird uns in unserem Leben zerschlagen, sodass wir vor Ruinen und vor Trümmern unserer Hoffnung stehen, die wir uns in jungen Jahren gemacht haben. Da gibt es Schläge, Bitterkeit, Leid, Angst, Schrecken, Bande, Fesseln, Haft. Alles Namen dieser 42 Stationen des wandernden Zeltes. Da gibt es die Gesetzlosen, unter denen wir leiden. Da gibt es aber auch die Heiligen, die versucht und erniedrigt werden. Wenig Erfreuliches, das auch. Widerstärke, Klarheit, Schönheit, Annehmlichkeit, Fruchtbarkeit, Fülle, Gütigkeit und Glückseligkeit im Herrn. Ja, das gibt es auch. Das gibt es auch. Ich möchte Ihnen raten, das einmal sorgfältig zu studieren. Dann werden Sie viel Freude haben im Blick auf die Wanderung unseres Leibeszeltes. Nun möchte ich aber schließen, viele von Ihnen sind müde, möchte schließen mit einem Gedicht. Ich bin ein Gast auf Erden, ein Wanderer durch die Welt, in Nöte und Beschwerden der Zeit hineingestellt. Wer zeigt uns Weg und Weisung zum ewigen Heimatland? Es ist die Heilsverheißung aus Gottes Vaterhand. Der Vater will uns Gästen ein reicher Gastherr sein und lädt zu Gottes Festen der höchsten Freuden ein. Und ist es so sein Wille, so sind wir still und satt, weil er des Heiles Fülle uns zubereitet hat. Im zeitlichen Gezelte, wie einstmals Abraham, das flüchtig er erstellte, wenn er zur Ruhe kam, geht unser Weg hinieden zum Abbruch in der Zeit, jedoch erfüllt vom Frieden aus Gottes Ewigkeit. Wir schauen schon von hinnen die hehre Königsstadt mit ihren goldenen Zinnen, die Gott errichtet hat. Wenn dann im Todesleiden das Leibeszelt zerbricht, wird er uns zubereiten ein ewiges Haus im Licht. Dem Bürger zweier Welten, der hier im Kampfe steht, muss stets als Höchstes gelten, was nimmermehr vergeht. Wo willst du heimisch werden, der du ein Pilger bist? Weil du ein Gast auf Erden, suche, was droben ist. Amen.